Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die größte Herausforderung für Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. So hat Angela Merkel gestern die Corona-Krise genannt und entsprechend vehement hat sie darauf gedrungen, dass wir, die Bürger, uns an die Vorgaben zur Hygiene und eventuell zur Quarantäne halten. Denn was bevorstehen kann, wenn es nicht gelingt, die Ausbreitung des neuen Virus einzudämmen, dazu hat das Imperial College London am Montag eine neue Modellrechnung präsentiert. Und die ist schockierend. Allein für Großbritannien etwa stehen dort mehr als eine 500.000 Todesfälle im Raum. Aber wie sind solche Modellierungen überhaupt zu bewerten? Darüber spreche ich jetzt mit Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe und Wissenschaftsjournalist. Er berichtet derzeit täglich über die Corona-Krise, unter anderem für das Fachmagazin Science. Hallo, Herr Kupferschmidt.
Hallo.
Hallo. In Deutschland wird ja das öffentliche Leben gerade heruntergefahren. In Italien herrscht Ausgangssperre. In Frankreich darf die Bevölkerung auch nur noch raus zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen. Großbritannien hat inzwischen auch angekündigt, ab morgen die Schulen zu schließen. Aber dort hat man ja in den letzten Tagen noch auf eine eher zurückhaltende Strategie gesetzt in Sachen Coronavirus. Können Sie uns das noch mal kurz skizzieren?
Ja, Großbritannien ist ein ganz interessantes Beispiel, weil die im Vergleich zu fast allen anderen Ländern eine etwas andere Strategie sich ursprünglich überlegt hatten. Das Problem, was wir ja so ein bisschen haben, ist, alle Länder, die bisher das Coronavirus in den Griff bekommen haben, haben das im Grunde genommen gemacht, indem sie wirklich versucht haben, die Ausbreitung des Virus komplett zu stoppen. Also im Grunde genommen jeden Fall zu finden, breit zu testen, dann diese Social Distancing-Maßnahmen, die dazu führen, dass das Virus sich weniger schnell überträgt. Und auf die Art und Weise hat es zum Beispiel China offensichtlich geschafft, das Virus, die Zahl der Neuinfektionen auf null zu senken. Also die haben zwar ein paar Fälle gemeldet gestern, aber das waren alles importierte Fälle. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Fälle mehr im Land. Das Problem mit der Strategie ist so ein bisschen die Frage, wann hört die auf? In dem Augenblick, wo man diese ganzen Maßnahmen sozusagen aufhört, kommt das Virus einfach wieder und man ist genau an der Stelle, an der man vorher war. Es sei denn, man wartet halt vielleicht anderthalb Jahre oder so, bis ein Impfstoff da ist. Und das war im Grunde genommen das Problem, wo die Modellierer in Großbritannien, also Epidemiologen und Mathematiker, die sich solche Verläufe angucken und überlegen, wie so eine Epidemie aussieht, die haben halt gesagt, es gibt im Grunde genommen eine andere Strategie und die ist nicht zu versuchen, das Virus komplett zu stoppen, also die Neuinfektionen auf null zu senken, sondern das Virus einfach zu verlangsamen. Also mit dem Gedanken, okay, wir werden das Virus sich ein bisschen ausbreiten lassen, aber immer nur so viel, dass unser Gesundheitssystem nicht völlig überfordert ist mit der Zahl der Kranken. Und auf die Art und Weise werden dann natürlich viele Menschen auch infiziert, die Krankheit gut überstehen und danach immun sind. Und der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, je mehr sich diese Immunität in der Bevölkerung aufbaut, wenn man es schafft, die Menschen, die das größte Risiko tragen, also zum Beispiel die älteren Menschen, die mit Vorerkrankungen vor einer Infektion zu schützen, dann könnten die anderen Menschen so eine Art Schutzwall um die bilden, weil die können ja nicht nochmal neu infiziert werden. Wenn es genug Menschen davon gibt, dann sprechen Forscher von Herdenimmunität. Also das ist das, wenn wir gegen Masern impfen, dann müssen wir so viele Menschen impfen, dass selbst die nicht geimpften Menschen eigentlich nicht mehr infiziert werden können, weil sich das Virus einfach nicht mehr ausbreiten kann. Und das war die Strategie der Briten, zumindest war sie so angekündigt von der Regierung. Und die hat sich dann aber in den letzten Tagen, also es gab dann sehr viel Kritik daran von Forschern im In- und Ausland, die gesagt haben, das ist eine Epidemie und das kann man nicht so genau steuern und planen, dass man da gezielt sozusagen Teil der Menschen schützt. Und tatsächlich haben dann die Modellierer, die Grundlage so ein bisschen immer die wissenschaftliche Grundlage für diese Strategie geben, die haben sich hingesetzt und haben nochmal komplett das durchgerechnet und haben die neuen Daten aus Italien mit eingerechnet und sind dann tatsächlich selber auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, das Virus zu kontrollieren. Oder man überfordert das Gesundheitssystem, weil es sich einfach dann so schnell ausbreitet, dass es ganz schnell dazu kommt, dass all die Intensivbetten belegt sind und so weiter. Großbritannien hat, nachdem diese Studie rausgekommen ist, im Grunde genommen dann gesagt, okay, wir schwenken um und tun im Grunde genommen das Gleiche, was alle bisher getan haben, nämlich zu versuchen, das Virus komplett zu stoppen. Die Niederlande, Mark Rutte, hat eine Rede gehalten am Montag, in der er sagt, dass er auch eher die britische Strategie verfolgt. Also eher der Gedanke, wir können das Land nicht komplett schließen und so weiter. Wir versuchen, die Erkrankungen niedrig zu halten und auf die Art und Weise Immunität aufzubauen.
Das Imperial College London hat ja gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern eine ziemlich erschreckende Studie in der Hinsicht veröffentlicht, die nochmal, also auch auf Grundlage von Modellierungen, also die gewaltige Infektionszahlen und Todesfälle jetzt voraussagt. Kann man was darüber sagen, auf welchen Datengrundlagen solche Modelle gebildet werden?
Genau, das ist eine der interessanten Sachen an diesem Ausbruch ist, dass, weil es ein neues Virus ist und weil es sich halt einfach jetzt um eine Pandemie handelt und alle betroffen sind, spielen diese Modelle eine wahnsinnig wichtige Rolle. Aber die Modelle sind halt nur so gut wie die Daten, die da reingefüttert werden. Und das ist halt genau das Problem, als die neuen Daten aus Italien dazu sozusagen als Grundlage genommen haben, haben die einfach festgestellt, dass sie die Herausforderung für das Gesundheitssystem um die Hälfte unterschätzt hatten. Also einfach die Belegung der Intensivbetten und so ist doppelt so hoch, wie sie das ursprünglich gedacht hatten in ihrem Modell. Und das ist natürlich in einem dynamischen Ausbruch wie diesem, wo sich ständig irgendwie die Situation verändert, wo wir ständig neue Daten bekommen, müssen natürlich auch diese Modelle ständig angepasst werden. Im Übrigen, Neil Ferguson, der wichtigste Forscher wahrscheinlich in dieser Gruppe, hat gestern bekannt gegeben, dass er selber auch mit Coronavirus infiziert ist. Das darf man auch nicht vergessen, dass viele dieser Forscher und Entscheidungsträger wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten selbst betroffen sein könnten und das natürlich auch nochmal ein Hindernis sein kann.
Ich würde einmal noch kurz zurückkommen auf die Herdenimmunität. Das ist ja eigentlich ein ganz sinnvoller Gedanke, darauf zu setzen, dass sich eben so eine Immunität in der Gesellschaft ausbreitet und dass man versucht, das zu kontrollieren. Aber gerade eben, wenn man es mit einem neuartigen Virus zu tun hat, wie SARS-CoV-2 ja einer ist, was für Überlegungen haben dann dazu geführt, dass man da doch gesagt hat, das ist uns jetzt zu heikel? Oder wie werden da die Grenzen gezogen? Wie viel Infektionen und Erkrankungen nimmt man dann in Kauf? Oder was für Kriterien werden da angelegt? Wer entscheidet sowas eigentlich, wo man dann sagt, okay, das können wir handeln und ab da eben nicht mehr?
Also ich glaube, wir sind einfach noch nie in so einer Situation gewesen. Das heißt, im Grunde genommen hat man da auch wahnsinnig wenig Orientierungshilfen. Was klar ist, ist, es gibt ein praktisches Problem und das ist, solange ich irgendeine Art von Ausbreitung habe in der Gesellschaft, sind natürlich die Menschen, die ein hohes Risiko haben, gefährdet. Und ich glaube, rein praktisch ist es wahnsinnig schwierig, zum Beispiel alle über 60-Jährigen oder alle Menschen mit Vorerkrankungen jetzt vor einem Virus zu schützen, was selbst in niedrigem Maß in der Gesellschaft zirkuliert. Man darf ja nicht vergessen, ich meine, diese Menschen brauchen teilweise Unterstützung bei der Pflege oder gehen ins Krankenhaus, sie brauchen medizinische Versorgung und da kommen sie ja auch mit jungen Menschen in Berührung. Also man kann jetzt sozusagen nicht einfach die Gesellschaft aufteilen in diese zwei Gruppen und sagen, hier zirkuliert das Virus und diese Gruppe hat damit keine Berührung. Das ist erstmal ein ganz rein praktisches Problem für diesen Plan. Aber auch theoretisch, was dieses Modell vom Imperial College gezeigt hat, ist einfach, dass dieses Virus, die Eigenschaften dieses Virus sind so, dass in dem Augenblick, wo ich sage, okay, ich tue nicht alles, um das zu unterdrücken, ich im Grunde genommen einen riesigen Ausbruch bekomme, der ganz schnell außer Kontrolle gerät. Das heißt, dieser Gedanke zu glauben, man könnte jetzt irgendwie diese Natur da so genau kontrollieren, ich glaube, bei einem Virus, das wir da gerade mal 10 Wochen kennen, wo einfach noch wahnsinnig viele Fragen auch zu ganz grundsätzlichen Werten dieses Virus sind, also wie genau überträgt es sich, wie schnell und so. Wir werden in den nächsten Wochen mehr Daten darüber kriegen, wie genau diese Krankheit funktioniert, was sie genau tut und was auch hilft dagegen. Und dann muss man sich, glaube ich, noch stärker, gezielter konzentrieren auf das, was wir wissen, was hilft.
Gibt es Ihrer Meinung nach Erfahrungen aus der Ebola-Epidemie, die nützlich sein könnten jetzt für den Umgang mit SARS-CoV-2?
Erstmal ganz grundsätzlich sagt auch die Weltgesundheitsorganisation immer wieder, wir haben im Grunde genommen in dem Ebola-Ausbruch und in anderen Ausbrüchen davor gelernt, wir müssen schnell handeln. Also dieser Gedanke, dass man jetzt genau erstmal guckt, okay, wie können wir das denn am besten machen und was ist die richtige Strategie? Mike Ryan, der Chef der Emergency Operations bei der WHO, sagt immer, es geht um Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist wichtiger als alles andere. Eine andere Sache, die man da gesehen hat, war, dass man eben wirklich auch in Gesundheitssystemen, die dafür nicht ausgelegt sind, mit ganz grundsätzlichen Gesundheitsmaßnahmen, mit dieser Strategie zu testen, Kontaktpersonen zu finden und zu isolieren, eben eine Krankheit in den Griff kriegen kann. Und das ist etwas, was ironischerweise bisher in Europa weniger strikt durchgeführt wird. Also wir haben zwar die Social Distancing-Maßnahmen übernommen, aber wir haben bisher weniger von diesem Ansatz gemacht. Und Mike Ryan hat letztens in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, wenn jetzt Länder in Europa sagen, diese Kontakte zu finden, das sei so aufwendig und so schwierig, wir machen das in der Demokratischen Republik Kongo in diesem Ebola-Ausbruch, während wir beschossen werden. Also das haben afrikanische Länder unter viel schwereren Bedingungen auch hinbekommen. Das heißt, das ist nochmal etwas, was man sich, glaube ich, klar machen kann. Und dann muss ich sagen, für mich persönlich einfach, also ich erinnere mich sehr gut daran, als ich über den Ausbruch in Liberia, in Westafrika, den großen Ebola-Ausbruch geschrieben habe. Da war natürlich häufig auch ein Thema, wie das Virus sich ausbreitet und dass die Beerdigungen eine große Rolle gespielt haben dabei, dass da manchmal hunderte Menschen zusammenkommen und sich verabschieden von einem Verstorbenen und dann alle nochmal den Leichnam küssen und dass darüber manchmal das Virus verbreitet wurde. Und dann habe ich häufig in Deutschland dieses Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, meine Güte, da ist jetzt eine tödliche Krankheit, können die Menschen in Liberia denn nicht verdammt nochmal ihr Verhalten ändern? Also ich meine, müssen die denn jetzt irgendwie diese Tradition unbedingt aufrechterhalten, da irgendwie noch eine Leiche zu küssen? Und dann muss ich schon sagen, ich meine, das sind immerhin Traditionen, die da fest verankert sind. Und dann gucke ich mich so halt in Berlin um und denke mir so, ich meine, wir haben jetzt auch eine tödliche Krankheit in Deutschland. Wir müssen nicht auf uralte Traditionen verzichten, sondern nur darauf, vielleicht erstmal für ein paar Wochen irgendwie mit Freunden feiern zu gehen und irgendwie mit 100 Leuten in der Kneipe zu stehen. Und selbst das scheint den Menschen sehr, sehr schwer zu fallen. Das ist nochmal ein Spiegel, der uns da so ein bisschen vorgehalten wird. Verhaltensänderung ist wahnsinnig schwierig. Das sollten wir bei anderen Gesellschaften nicht so abtun. Und stattdessen sollten wir wirklich mal daran arbeiten, dass wir selber in einer Situation, in der wir all diese Informationen haben, was wir tun müssen, einfach unser Verhalten selber mal ändern und einfach mal zeigen, dass das geht.